Ja, da saß er schon eine Weile und grübelte. Er hatte keine Antwort. Ein Schaf geht zur Schlachtbank und macht den Mund nicht auf. Ein Engel hat das beobachtet. Er sendet seinen Mitdiener aus. Dieser erklärt ihm einen Bibeltext aus dem AT, eine messianische Prophezeiung. Er versteht sie und: Was hindert mich, getauft zu werden? Eine lupenreine Bekehrung. Was war die Ursache? Er las in der Bibel, er las im AT, er las eine messianische Prophezeiung und ein Engel stand im Hintergrund. Diese Begebenheit aus Apostelgeschichte 8, 26 bis 39 zeigt, dass auch wir auf die Hilfe von Engeln hoffen dürfen. 1. Petrus 1, Vers 12 zeigt uns, dass Engel sehr an unserer Errettung interessiert sind. Sie begehren, in diese Dinge hineinzuschauen, sagt uns dort dieser Text. Wie viel sollten wir doch eigentlich da hineinschauen wollen? Denn Engel brauchen keinen Messias. Den Messias brauchen wir. Wir sind unvollkommene, sündhafte Menschen. Darum müssen wir die Messiasfrage als eine solche verstehen, die ein Angebot des heiligen Gottes ist an uns, unheilige Menschen, uns wieder mit ihm zu versöhnen, uns von Sünde und Tod zu befreien und uns unter die Königreichsherrschaft seines Messias zu bringen. Wir beten ja alle, oder in der ganzen Welt fast, dein Königreich komme. Und da, wo ein Königreich ist, und wir müssen auch das Wort ganz aussprechen, Reich alleine reicht nicht, sondern es ist wirklich Basilea, ein Königreich, und da ist auch ein König. Und das ist der Messias, der dafür sorgen wird, dass Gottes Wille im Himmel und auf Erden geschehen wird. Und das ist für manche etwas komisch, dass auf der Erde auch etwas sein wird. Die meisten denken ja in Richtung Himmel. Aber Petrus zeigt klar, dass es eine neue Erde geben wird. Ob die Erde jetzt ein neuer Planet ist oder ob es eine menschliche Gesellschaft ist, eine neue, das lassen wir jetzt mal offen. Wir wissen aber eines, durch den Messias wird eine Gerechtigkeit, eine neue Gerechtigkeit, eine göttliche kommen und deswegen sollten wir ihn kennen. Das ist jetzt mal so die Einführung und der erste Punkt. Wir werden jetzt noch andere Fragen behandeln, nämlich noch 9 an der Zahl. Die will ich euch mal hier kurz vorstellen, was uns in der nächsten Dreiviertelstunde erwartet. Punkt 1, wie wichtig die Messiasfrage hatten wir. Ihr könnt ja schon mal so ein bisschen drüber schweifen. In der Folge fange ich gleich mal mit dem Punkt 2 an. Wie viele messianische Prophezeiungen sind eigentlich von Gott gegeben? Es geht jetzt hier ganz einfach um diese Zufallswahrscheinlichkeit der Prophezeiungen. Jetzt frage ich dich, wie viele Angaben würdest du denn machen, um eine Person zweifelsfrei zu definieren? Nehmen an, du würdest ein Paket in ein anderes Land schicken. Dann sagen wir mal gleich auf die andere Seite der Erde, nach Australien. Wie viele Angaben würdest du machen, dass dein Paket auch genau dort ankommt, wo du es haben willst? Sind es nicht diese 8? Brauchst du da noch mehr? Natürlich kannst du dein Auto oder das Autokennzeichen von dem Adressaten noch angeben, seine Schuhgröße vielleicht von mir aus noch oder den Geburtsort. Aber das ist alles nicht wirklich wichtig. Diese Frage hat einmal ein Wissenschaftler, Professor Peter Stoner, den will ich euch hier kurz vorstellen, einmal hinterfragt mit seinen Studenten. Und zwar, wie hoch ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass sich 8 messianische Prophezeiungen zufällig an einem beliebigen Menschen erfüllen? Das hat er in seinem Buch übrigens Science Speaks veröffentlicht. Vielleicht kennt das jemand. Wissenschaft spricht, heißt das. Und dort hat er die sagenhafte Zahl veröffentlicht von einem Verhältnis von 1 zu 10 hoch 17. Das wird uns vielleicht jetzt nicht viel sagen. Es ist eine 1 mit 17 Nullen, aber wir können sie noch aussprechen. Nämlich 100 Billiarden, ja. 100 Billiarden, also 1 zu 100 Billiarden. Und dann hat er eine sehr schöne Veranschaulichung gebracht. Er sagt nämlich, wenn man diese 100 Billiarden Münzen überall in seinem Land Texas ausbreiten würde, dann würde man auf eine sagenhafte Höhe von 60 Zentimetern kommen. Wäre doch schön, mal in so viel Geld zu laufen. Aber er hat jetzt Folgendes vorgeschlagen. Wir lassen jetzt mal einen Blinden eine versteckte Münze suchen. Die markieren wir und schicken ihn auf den Weg. Er kann überall in Texas rumlaufen. Aber er hat nur einen Versuch, um die Münze zu finden. So gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 8 Prophezeiungen zufällig an einem Menschen erfüllen. Eine interessante Berechnung, die ich so noch nicht kannte. Man kann sie auch im Internet so nachlesen. Und das Erstaunliche nun an Gottes Masterplan ist, dass es weit mehr als 8 Prophezeiungen gibt. Was denkt ihr, wie viele? Es gibt ja da unterschiedliche Werte, über 300, 330 wird manchmal gesagt, ja. Manche gehen bis 500 sogar, da weiß man nicht, was damit ins Boot genommen wird. Manche bescheiden sich mit 100. Aber ich denke, mit 300 liegen wir nicht schlecht. Und darunter sind auch interessanterweise solche, auf die ein Mensch gar keinen Einfluss hat. Es sind Dinge, die mit Tod oder mit Geburt zu tun haben. Und das ist doch eigentlich, ja, man könnte sagen, der Mega-GAU für alle diejenigen, die immer noch auf der Suche nach dieser Münze sind. Weil die Wahrscheinlichkeit dadurch um ein so Vielfaches höher wird, dass man sagen kann, so viele Elektronen gibt es gar nicht im Universum. So unwahrscheinlich ist die Möglichkeit, dass bei 300 Prophezeiungen der Zufall im Spiel sein kann. Wie viele Prozent müssen von diesen 300 aber erfüllt werden, dass wir sicher sein können, dass es der Messias ist? Da schauen wir uns mal hier die Texte an in Lukas 18, 31, Lukas 24, 44 und Johannes 19, 28. Hier in allen diesen Fällen heißt es, alles muss erfüllt werden. Wo steht es geschrieben? Im Gesetz Moses, in den Propheten, in den Psalmen. Es gibt kaum einen Propheten, wo wir nicht einen Hinweis auf den Messias finden. Und alles sind Zeugnisse eines ganz hervorragenden Masterplanes unseres großen Gottes, der vor langer Zeit all diese Prophezeiungen zusammengestellt hat in Dokumenten, alten Dokumenten, von denen es jetzt nur noch Handschriften oder Abschriften gibt, aber es sind Tausende. Deswegen können wir sagen, dass die Bibel das mit Abstand am besten bezeugte Buch aller Bücher ist. Und deswegen auch der Titel Buch der Bücher. Ich habe mal gehört, dass Homer an Platz 2 sein soll. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand bestätigen will. Er hätte 400 Handschriften. Ne? Es ist vergleichsweise wenig. Aber keiner würde ihn in Frage stellen. Wir kommen zum dritten Punkt. Wie sah eigentlich die Messias-Erwartung der Juden aus? Einen, denke ich, guten Eindruck davon geben uns die Emmaus-Jünger. Die hatten ja auch so ihre eigenen Gedanken. Sie fanden Jesus ja ganz prächtig. Er war mächtig und ja, er war ein Prophet und so weiter. Aber die Hoffnung, die sie mit ihm verbanden, war, dass er Israel erlösen würde. Wir könnten sagen, die wahre Mission Jesu haben sie noch nicht ganz verstanden. Und sie haben es doch so schön schon vorgestellt, mit ihm, dem Messias, zu regieren als Sarim, als Fürsten. Ja, und heute schon das lästige Joch der Römer abwerfen. Das mit den Fürsten ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Es gibt da tatsächlich einen Text, der davon spricht, dass der Messias Fürsten im ganzen Land einsetzen würde. Man könnte Eretz auch mit Erde übersetzen, auf der ganzen Erde. Aber jetzt war er schon 3 Tage tot. Und nicht mal das haben diese Emmaus-Jünger gewusst, dass Jesus 3 Tage tot sein würde. Sie hätten es aber wissen können. Warum? Weil es da eine messianische Prophezeiung gibt. Der Tod des Messias, ohne Verwesung wohlgemerkt, ist vorhergesagt, auch seine Auferstehung. Psalm 16, Vers 10. Denn meine Seele wirst du nicht dem Scheol überlassen. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Ein Text, der uns auch in Apostelgeschichte 2, 27 bestätigt wird. Ja, Frage, wann setzt die Verwesung ein? Wenn wir an den Lazarus denken, die Schwester hat gleich gesagt, Vorsicht, der riecht schon nach 4 Tagen. Ja, also könnte man bei 3 Tagen so die Grenze setzen, dass Jesus nicht länger als 3 Tage im Tode war. Ja, aber das haben sie nicht gewusst, die Emmaus-Jünger, und jammerten darüber, er ist schon tot, und bekamen auch einen Rüffel vom Herrn. Er sprach zu ihnen, Lukas 24, 25, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Menge sagt, ihr Gedankenlosen. Also sie hätten es vielleicht wissen können. Die Hoffnung der Emmaus-Jünger ist eigentlich typisch für die Erwartung oder der Hoffnung der Juden im Allgemeinen. Der Messias muss ein König sein, er muss alle und alles überwinden, er muss Frieden für die Welt bringen und Israel und Juda wieder zusammenführen. Aber ein Messias, der leidet oder gar stirbt, das kann nicht der wahre Messias sein. Er kommt nur einmal, erfüllt alle Prophezeiungen. Und so verstehen die Juden nicht, dass er 2-mal kommen muss. Es ist der nächste Punkt, die 2-geteilte Mission. Er kommt einmal, um zu leiden und einmal, um zu herrschen. Leiden und sterben, müssen wir eigentlich noch korrekterweise sagen, und dann zu einem anderen Zeitpunkt zu herrschen. Warum können wir das sagen, dass Jesus jetzt noch nicht regiert? Es gibt hier selbst in ihren eigenen Schriften haben sie einen ganz klaren Hinweis hier in Psalm 110, Vers 2, dass es so etwas wie eine Wartezeit für den Messias gibt. Und dann würde er nach der Wartezeit, er sitzt zur Rechten Gottes, bis die Feinde hingelegt sind, und dann kriegt er den Marschbefehl: Schreite zur Unterwerfung inmitten deiner Feinde. Und jetzt fragen wir, wann setzte sich denn Jesus zur Rechten Gottes? Da schauen wir uns hier mal den Vers an. Da sagte Jesus, als er vor dem Sanhedrin stand: Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Und der Apostel Paulus, der sagt in Hebräer 10, 12 bis 13, nachdem er das Opfer gebracht hat, da würde er sich für immer zur Rechten Gottes setzen, und dann wendet er hier Psalm 110, Vers 2 an. Also die Mission Jesu war mit Sicherheit 2-geteilt. Es gibt keine 2 Messiasse, wie die Juden später meinten. Und es gab auch niemals den Gedanken, dass die Nation Israel der Messias ist. Das hat man nämlich dann gesagt, als man keinen Messias mehr ausfindig machen konnte. Mit 2 ist man ganz schön reingefallen, denn der Bar Kochba war erst in erster Wahl, dann war es nichts, dann kam der Zwi, und dann hat man gesagt, nee, da kommt keiner. Dann ist es vielleicht die Nation Israel, der Messias, der oder die der Welt Frieden bringen soll. Aber das ist nicht in der Bibel zu finden. Der nächste Punkt: Gibt es sowas wie ein Eigentumsrecht Israels am Messias? Ist Jesus nur der Messias Israels? Um diese Frage zu beantworten, hier eine Quintessenz aus Galater 3, stellenweise. Galater 3, 8, 13 bis 16 und 28. Hier wird von der Rechtfertigung der Heiden gesprochen. Und Abraham, das ist interessant, der kriegt ein Evangelium, hier wird es so genannt, im Voraus. Denn es wird eine Verheißung ausgesprochen, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Ist der Abraham denn der Messias gewesen? Nein, natürlich nicht. Paulus zeigt hier ganz klar, dass der Segen Abrahams zu Christus führen soll. Er ist der Messias. Und deswegen auch der Hinweis auf den Samen Abrahams. Und dieser Samen ist ein Singularwort, darauf besteht er hier sehr deutlich. Und dieser ist Christus. Und er schließt es resümierend ab: Da ist weder Jude noch Grieche, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ja, wenn der Messias nur ein Messias der Juden wäre, also wenn man das nur so sagen würde, dann wäre es eine Unrichtigkeit in meinen Augen. Aber es wäre noch schlimmer, wenn man behaupten würde, und das würde dann zur Irrlehre werden, wenn man sagt, man müsste sich dem christusgläubigen Israel anschließen, sozusagen zurück zu den Wurzeln gehen und erstmal wieder jüdisch leben, um den Segen und die Errettung zu bekommen. Das steht also nicht so geschrieben. Dann würde man die Nation zu einem Messias machen. Und dann würde der Messias in dieser Weise ein anderes Evangelium werden. Und da würde dann dieser Text angewendet werden können. Für diejenigen, die ein anderes Evangelium lehren, spricht Paulus hier einen doppelten Fluch aus. Der nächste Punkt: Wann, wo und wie sollte der Messias Gottes erscheinen? Wer kennt nicht diese Prophezeiung von den 70 Wochen? Eigentlich müsste man korrekterweise 70 Jahrwochen sagen, denn so wird es im Allgemeinen auch gesehen. Und da wird klar gesagt, dass der Messias nach 7 plus 62 Wochen kommen soll. Wie müssen wir das dann ansetzen? Da gibt es den Hinweis vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Und dann kommen wir in das sogenannte Erlassjahr von Artaxerxes Longimanus. Und das wird ja unterschiedlich angesetzt. Denn die meisten sagen, es war im Jahr 445. Nur gibt es hier das Problem, dass wir dann, wenn wir die 483 Jahre der 69 Wochen weiterrechnen, wir kommen in das Jahr 38. Also entweder stimmt da was nicht mit dem 20. Jahr des Artaxerxes hier oder mit seiner Thronbesteigung. Oder, ja, Jesus ist 38 gekommen, aber das glaube ich nicht. Also, dann gibt es Möglichkeiten von anderen Übersetzern oder, sagen wir mal, Auslegern, die geben das Jahr 455 an, bis zu 457. Es hätte vielleicht etwas damit zu tun, den Hinweis habe ich mal bekommen, dass er schon 10 Jahre früher dran war, weil es in der Vorausfolge der Könige eine Doppelherrschaft gab, die man nicht berücksichtigt hat. Das wäre eine interessante Sache. Wenn jemand hier im Publikum darüber mehr sagen könnte, wäre es sehr schön, wenn wir am Schluss den Punkt nochmal aufgreifen können. Ich sage jetzt erstmal, der Messias muss schon in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts gekommen sein. Ich sage jetzt kein Ja. Aber wir müssen fragen: Warum warten denn die Juden noch heute auf den Messias? Vertrauen sie ihren eigenen Schriften nicht mehr? Wie gehen sie heute mit dieser Prophezeiung um? An dieser Stelle hätte ich jetzt gern einen Bruder zu Wort kommen lassen, der leider krank geworden ist. Deswegen müssen wir diesen Passus auslassen. Aber vielleicht weiß auch jemand hier aus dem Publikum, einen guten Gedanken zu äußern. Wurde in den Tagen Jesu tatsächlich der Messias erwartet? Kannten die Juden diese Prophezeiung? Lukas 3, Vers 15. Das Volk war in Erwartung und haben jetzt alle maßgeblichen Leute gefragt, bist du der Christus, auch den Johannes, den Täufer? Bestimmt gehört auch zu diesen Menschen Simeon, der auf den Trost Israels wartete, oder die Prophetin Anna, die mit solchen sprach, die auf die Erlösung warteten. Nach dem Wann fragen wir noch, wo und wie sollte der Messias erscheinen? Auch hier gibt es in der Bibel eine klare Aussage. Es ist Jerusalem. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Wird er aber auf so einem schönen Kriegsross kommen? Ja, so hat man sich das wohl vorgestellt, aber ihr seht unten am Bibeltext, das ist ein Bild aus der Offenbarung aus 19, Vers 11. Das wird noch kommen, das ist noch offen. Und so einen Messias haben die Juden damals nicht bekommen. Aber sie haben sich so gewünscht, weil er würde die Nationen schlagen und am besten die Römer noch gleich dazu. Ja, aber war nicht so. Die 500 Jahre alte Prophezeiung sagt ein anderes oder nennt ein anderes Verkehrsmittel, ein sehr einfaches, aber doch anerkanntes. Ein Symbol der Demut unseres Herrn Jesus. Ein Eseljungtier, was alles andere als militant ist. Diese Prophezeiung, dass Jesus einreitet in Jerusalem, erfüllte sich 5 Tage vor dem letzten Passa. Aber das muss nicht der Zeitpunkt gewesen sein, wo die 69 Jahrwochen endeten. Nur am Rande bemerkt. Ja, sie haben ihm zugerufen, Hosianna, ja, rette bitte, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Da wurde er noch zum nationalen Befreier bejubelt. Aber man verstand ihn nicht und man wollte ihn ja zum König machen, aber das hat Jesus ja abgelehnt, mit Gewalt wollten sie ihn, heißt es hier, zum König machen, also mit großem Nachdruck, aber er ging dann für sich allein auf den Berg zurück. Nein, damals wollte er noch kein politischer Messias sein. Aber das kommt noch und das mit dem Schwert auch noch, was wir vorhin gesehen haben, wird er die Nationen mit diesem Schwert schlagen und für Ordnung und Gerechtigkeit sorgen. Und davon spricht auch Daniel 7. Daniel 7, 13 bis 14, wird von dem Sohn des Menschen gesprochen, der da mit den Wolken kommt. Und er gelangte bis vor Gott hin, dem Hochbetagten, wie er hier genannt wird. Wer ist der Sohn des Menschen? Es ist hier ein Messias-Titel, der viele Male in der Bibel vorkommt, auch von Jesus selbst, verwendet circa 80 Mal in den Evangelien. Hier haben wir ein Bild der Intronisationsszene. Und hier sehen wir, wie Gott seine Messias ein Zepter überreicht. Und mit diesem Zepter ist die Königsherrschaft verbunden, denn es heißt dann weiter, dass ihm Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen wurde. Alle sollten ihm dienen. Es wäre auch eine ewige Herrschaft, die nie zugrunde gerichtet oder zugrunde gehen wird. Das ist die Erfüllung der Bitte, dein Königreich komme. Da beginnt der König zu regieren. Und den Marschbefehl bekommt er hier von Gott. Schreite zur Unterwerfung inmitten deiner Feinde. Warum ist es heute noch nicht? Weil die Zeiten der Nationen noch nicht zu Ende sind. Die müssen noch ablaufen. Das ist eine Frist, die auch dem Satan ja gesetzt ist. Und da werden wir auch jetzt noch drüber sprechen. Wen sahen denn die Juden in dem Menschensohn? Auf Erden war er nur ein Mensch? Ja, die Juden haben ihn nur als Menschen verstanden. Ob sie in ihm jetzt einen präexistierenden Gottessohn erkennen hätten sollen, das ist jetzt eine andere Frage, auf die ich jetzt hier auch nicht eingehen werde. Aber der Name sagt es eigentlich selbst, Sohn des Menschen. Warum heißt es nicht Sohn der Menschen? Weil Jesus nicht von einem Elternpaar gezeugt wurde, sondern nur von einer Frau, Sohn des Menschen. Den ersten Verweis auf einen Messias finden wir in der Bibel in 1. Mose 3, Vers 15. Da heißt es, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ich will mal den Sündenfall jetzt hier als bekannt voraussetzen, dass wir gleich zu diesem Text und dieser Feindschaft kommen, die hier beschrieben ist. Aber ich frage, wo ist denn hier von einem Messias die Rede? Wieso ist dieser Text so oft und von fast allen wird dieser Text auf den Messias bezogen? Wir müssen erst mal klären, wer der dir und der Same ist und so weiter. Also die Feindschaft sollte zwischen dir, da spricht Gott zur Schlange, das ist der Teufel, und zu einer Frau hier. Also eine Frau wird erwähnt, der Teufel würde einen Samen haben und diese Frau würde einen Samen haben. Über die Frau kann man viel diskutieren. Ist es Maria? Ist es Eva? Ist es vielleicht symbolisch das Volk Israel? Ich möchte das nicht als so wichtig jetzt ansehen, sondern viel wichtiger ist die Frage, wer ist hier der Same der Frau? Same ist ja erstmal ein Singularwort, kann aber auch kollektiv zu verstehen sein. Von daher gibt uns jetzt dieses Wort nicht viel, aber es ist der Messias, weil im nächsten Satz lesen wir, er wird dir den Kopf zertreten. Er, der Messias, wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten. Im Gegenzug wird es auch eine Wunde geben, aber die wird nicht so schlimm sein. Es ist eine kleinere Wunde, die da geschehen wird. Aber wir fragen uns trotzdem, wie kann ein Mensch, dieser Messias als Mensch, ein Geistwesen bezwingen? Die Antwort einmal hier, damit er durch den Tod, durch seinen Tod, den Teufel zunichte mache. Oder Paulus in Kolosser 2, 15 sagt, dass diese Herrschaften und Gewalten, von denen hier die Rede ist, entwaffnet wurden. Nämlich wo? Am Pranger. Das ist das Kreuz. Und da hat der Messias über diese Herrschaften und Gewalten, zu denen auch die Dämonen und der Teufel gehört, triumphiert. An demselben. Es gibt noch eine andere Übersetzungsmöglichkeit, einen Triumph aus ihnen gemacht hat, durch sich selbst. Aber gemeint ist beides. Am Kreuz hat Jesus durch seinen Tod den Teufel besiegt. Aber er war noch nicht so gleich tot. Der Kopf wurde nicht in der Weise gleich zertreten, sondern das würde noch eine Weile dauern. Denn Offenbarung 12, Vers 12 sagt schon, er weiß, dass er noch wenig Zeit hat, dieser Teufel. Ein letzter Punkt, der zeigen soll, dass Jesus Christus auf Erden ein Mensch war, ist hier 1. Timotheus 2, Vers 5. Da wird ganz klar vom Menschen Jesus Christus gesprochen. Und deswegen ist es absolut nicht richtig und unbiblisch ist es schon gleich, wenn jemand behauptet, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich war. Das ist eine katholische Irrlehre. Vielleicht ist sie auch schon älter, ich weiß es nicht. Nun ein weiteres wichtiges Kapitel. Warum ist Jesus überhaupt gekreuzigt worden? Bestand da eine dringende Notwendigkeit? Bei den Juden war es doch eigentlich gar nicht üblich zu kreuzigen. Wie kam das denn, dass Jesus diese Hinrichtungsart erfahren musste? Sie steinigten doch die Leute selber und vollstreckten die Todesurteile. Und da prophezeit uns Gott, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das ist die Kreuzigung. Durch Hunde. Wer sind die Hunde? Die Nichtjuden. Hier in dem Fall die Römer. Das Bemerkenswerte hier ist, wie gesagt, dass die Juden selber die Todesurteile vollzogen haben. Warum war das bei Jesus anders? Wie kam es überhaupt zu einer Kreuzigung in Israel zu jener Zeit? Der Historiker und Buchautor Dr. Axel Schweiger, der das Jahr 30 als Todesjahr Jesu favorisiert, macht in seinem umfassenden Werk Geschichte und Gott auf eine hochinteressante historische Tatsache aufmerksam. Ich lese mal hierzu, er schreibt, den Juden war es verboten, selbst jemanden zu Tode zu verurteilen. Deswegen benötigten sie Pontius Pilatus. Wenige Jahre später, bei der Steinigung des Stephanus, schien das aber kein Problem mehr zu sein. Was war geschehen? Das Verbot, über die Todesstrafe selber zu verfügen, war eine Anordnung des Kaiserstellvertreters Lucius Aelius Seianus gewesen, der zum mächtigsten Mann in Rom aufgestiegen war. Erst kurz vor den Geschehnissen um Jesus war den Juden die Durchführung der Todesstrafe verboten. Das wussten die Pharisäer und deswegen waren sie auf Pilatus angewiesen. Doch bereits im Oktober 31 nach Christus, nachdem Sejanus gestürzt und hingerichtet worden war, erhielten die Juden das alte Privileg zurück, die Todesstrafe selbst zu verhängen. Historisch gesehen konnte Jesus also nur während dieses kurzen Zeitfensters von den Römern gekreuzigt werden. Kurze Zeit vorher oder nur 1,5 Jahre später, gut, die Zahl kann man verhandeln, hätten die Juden das Todesurteil selbst verhängen und vollstrecken können und Jesus wäre nicht gekreuzigt worden, sondern gesteinigt worden. Zitat Ende. Interessant, ne? Hier haben wir ein Zeugnis auch auf einer Münze von diesem Sejanus. Vorne ist der Tiberius drauf und hinten stand unten rechts der Name von diesem Sejanus, L. Aelius Seiano. Warum steht er da nicht mehr? Er ist der Damnatio Memoriae verfallen. Das heißt, jegliches Andenken an ihn wurde ausgelöscht. Warum? Weil er den Kaiser stürzen wollte. Das hat er mit seinem Tod bezahlt, mit dem Tod seiner Söhne. Ja, seine ganze Familie wurde ausgelöscht. Später wird Jesus selbst die Kreuzigung andeuten, wenn er sagt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Inwiefern ist Jesus erhöht worden? Wir denken, dass er in den Himmel gekommen ist. Nein, er hat damit seine Todesart angezeigt. Das war die Kreuzigung. Das erinnert auch an die Wüste, wo etwas erhöht wurde. Ihr wisst, was ich meine. Das war eine Schlange, eine Kupferschlange. Und die musste man anschauen, wenn man am Leben bleiben wollte. Was war geschehen? Durch Murren hat Gott sein Volk durch Schlangen gerichtet. aber er hat ihnen wieder Barmherzigkeit erwiesen, indem sie diese Schlange anschauen mussten. Das greift Johannes 3, 14 bis 15 auf. Wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, ja, so muss auch der Sohn, also der Menschensohn erhöht werden. Ja, das ist die Parallele hier dazu. Und diese Erhöhung an einem Pfahl, griechisch Stauros, war nur innerhalb eines geringen Zeitkorridors möglich. Ein paar Jahre später hat man Stephanus, wie gesagt, schon wieder steinigen können. Und das sollten jetzt auch unsere Gegner anerkennen, dass kein falscher Messias einfach nur die Prophezeiungen nachgelebt haben kann. Es gibt auch Prophezeiungen, auf die Menschen keinen Einfluss haben, wie hier ganz deutlich, die mit dem Tod und der Todesart zu tun hat. Nur der allmächtige Gott kann Dinge, die er viele hundert Jahre vorher ankündigte, Wirklichkeit werden lassen. Und das ist ein Teil seines großen Masterplanes, den er sicherlich meisterhaft ausgeführt hat. Das ganze Leben Jesu Christi belegt deutlich, dass er niemals ein Betrüger war. Und Petrus bezeichnet ihn zu Recht in Lukas 29 als den Messias Gottes. Ja, damit wäre ich jetzt erstmal mit den Schwerpunkten zu Ende. Aber ich will noch auf einige weitere speziellen messianischen Prophezeiungen und ihre Erfüllungen eingehen. Ich werde sie kurz einblenden, ich werde sie nicht groß vorlesen. Bitte seid schnell mit den Augen. Ich gebe ein paar kurze Kommentare mit dazu, dass wir so viel wie möglich da noch mitnehmen können. Wir fangen an hier mit Zacharia 11. Worum geht's da? Um den Verrat unseres Herrn Jesus für 30 Silberlinge. Klingt erstmal gut, aber es war gar nicht so viel Geld heute. Ich habe es ausgerechnet, das wäre ein halbes Pfund gewesen an Silberlingen. Ja, vielleicht 100 Euro, ne, könnte man dafür bekommen. Wie es damals war, weiß ich nicht. Jedenfalls weiß ich nur, dass ein Sklave, der von einem Stier getötet wurde, musste der Halter dem Sklaveneigentümer diese 30 Silberscheckel bezahlen. Und das war der Preis für den Messias, das hat er gekriegt, damit der Judas ihn verraten konnte. Ich habe ganz vergessen, hier weiterzugehen. Hier ist dann die Erfüllung in Matthäus 27, Vers 5. Eine Schwierigkeit gibt es hier, es gibt einen Hinweis auf Jeremia. Vielleicht kennt ihr da und könnt was drüber sagen. Es war Zacharia, der das eigentlich prophezeit hat. Warum sagt Matthäus, dass es der Jeremia war? Ich habe da eine interessante Erklärung bekommen. Man ist ja schnell mit der Meinung, der Prophet oder der Matthäus hat sich getäuscht. Aber schauen wir mal hier, was William MacDonald sagt. Er nennt hier wahrscheinlich Jeremia als Autor, weil dieser Prophet als erster in der von ihm benutzten und zitierten Buchrolle stand. Also es war eine Buchrolle mit mehreren Propheten offensichtlich und Jeremia war als erster darin verzeichnet und dann nannte man die ganze Buchrolle eben die Buchrolle Jeremia. Es wäre ein Vorschlag hier. Ich weiß nicht, ob jemand noch was Besseres vortragen kann, würde mich freuen, am Ende zu hören. Psalm 22, 19. Sie teilen meine Kleider unter sich das ist, und über mein Gewand werfen sie das los. Also das ist auch, hat sich auch erfüllt in Matthäus 27, 35. Und hier war es ja ganz klar der Prophet David. Ja. Der Ausruf am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist schon vorhergesagt worden, erfüllt sich hier in Matthäus 27, Vers 46. Hier beginnen die letzten Minuten am Kreuz für unseren Herrn. Letzte Leidensäußerungen und Gott verlässt seinen Sohn. Die Sünden haben sich in dieser Zeit so aufgehäuft an ihm, Alle Sünden dieser Welt, die schlimmsten, sind jetzt auf ihm. Der große, heilige Gott kann jetzt nicht hinschauen. Er verlässt seinen Sohn. 2. Korinther 5,21 sagt, er ist zur Sünde gemacht worden. Psalm 22, 16 korrespondiert mit Psalm 69, 22, wo der Durst vorhergesagt wurde am Kreuz und erfüllt sich hier in Johannes 19, 28 und 30. Auch solche Kleinigkeiten, ist doch interessant, ne, dass die auch vorhergesagt worden sind und sich erfüllen mussten. Ja, durfte keine Prophezeiung übrig bleiben. Ja, und nach dem Essigwasser, da sprach er diese Worte eben, es ist vollbracht. Und hier mit diesem Wort, erinnern wir uns an Psalm 22, 32. Das ist der letzte Vers von diesem Leidenspsalm. Wir wissen, er begann mit dem ersten Vers, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und endet mit dem letzten, es ist vollbracht. Und da gibt es einen Hinweis, der ist interessant. Dieses Wort, es ist vollbracht, heißt im Griechischen tetelestai. Und es ist ein seltenes Wort, weil das ein absolutes Perfekt ist. Also es ist etwas, was bereits geschehen ist. Es kann sich daran nichts mehr ändern. Und man hat dieses Wort auch auf Rechnungen und Quittungen oder anderen Dokumenten angebracht, tetelestai, womit man sagen wollte, es ist endgültig bezahlt. Und hier könnte man auch den Sinn hineinlegen, unsere Schuld, deine Schuld und meine Schuld ist jetzt endgültig bezahlt, ein für allemal bezahlt. Und finde den Gedanken sehr wertvoll. Und dann macht es, als Christus dann starb, macht es auch nichts mehr aus, dass ihm ein Soldat einen Speer in die Seite rammte. Auch das ist vorhergesagt worden in Johannes 19, 34 und 37 und bezieht sich hier auf eine und bezieht sich auf Sacharja 12, 10 und 11. Er würde durchbohrt werden. Johannes hat das bezeugt, dieses Erlebnis nach seinem Tod. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Hier ist zwar im Plural, die ihn durchstochen haben. Natürlich war es nur einer, ein römischer Soldat, aber hier steht das für all diejenigen natürlich, die diesen Tod auch mit verschuldet haben. Wir sehen hier auch noch, dass er mit den Wolken kommen wird. Da gibt es auch viele Überlegungen, was das wohl bedeuten kann. Aber das ist das zweite Kommen unseres Herrn, was wir noch erwarten dürfen. Manche meinen, das ist die Schechina, diese Wolkensäule, die da beim Volk Israel gegenwärtig war. Ist eine Meinung, aber ich weiß es nicht. Was wissen wir noch für Details über den Messias? Hier, dass kein Knochen zerbrochen wurde, was sich hier auch in Johannes 19, 31 und 36 erfüllt hat. Das war ja üblich. Was heißt üblich? Es war überhaupt gar nicht üblich. Die Juden mussten bitten den Pilatus, dass wegen ihrem großen Festtag, dass die Delinquenten da abgenommen werden konnten. Aber die lebten ja noch. Und man lebte ja relativ lang an diesem Kreuz noch, manchmal 24 Stunden oder 48 Stunden, ja manche noch länger sogar. Und hier hat man sie abnehmen müssen, also wurden ihnen die Beine zerschlagen, eine ganz besondere Situation. Dann sackt der Körper ein und der Mensch erstickt, wir wissen das ja. Und Christus war vorher schon tot. Das ist auch vor Jahrhunderten vorausgesagt worden. Die Herkunft des Messias ist in 1. Mose 49, 9 bis 10 gezeigt. Er würde aus Juda kommen, der Schilo nämlich, der dem das gesetzliche Recht gehört. Menge übersetzt auch interessant, der dem es gebührt, wer nämlich der Herrscherstab, von dem hier die Rede ist. Und Offenbarung 5, Vers 5 zeigt, dass dieser Löwe, der auch schon in 1. Mose 49 erwähnt wird, Juda nämlich, hier der Sohn des Jakobs, dass das auf den Messias bezogen ist, der Löwe, der aus dem Stamm Juda kommt. Die Wurzel Davids wird hier auch noch erwähnt. Das finden wir in Jesaja 11, 1 bis 2. Da würde ein Reis, ein Schössling hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Warum Isai? Warum nicht David? Isai ist der Vater des David, deswegen passt es auch wieder. Ja, was haben wir noch? Ja, die Stelle hier, Jesaja 9, 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn. Und das ist der Messias, der dann die Herrschaft auf seiner Schulter haben wird. Er kriegt vier wunderbare Doppelnamen hier. Und es wird kein Ende für die Regierung des Messias geben, wenn er wiederkommt. Und dann ist auch das Königreich dann da, um das da gebetet wird. Kennt ihr den Text? Fand ich interessant. Ob da auch vom Messias die Rede ist? In Sprüche 30,4. Da wird erstmal Gott die Ehre gegeben, nach seinem Namen gefragt. Und dann heißt es, und was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Hat man wohl schon damals eine Ahnung gehabt, dass Gott einen Sohn hat. In Bethlehem Ephrata würde er geboren werden. Das wird uns auch bestätigt in Matthäus 2, 3 bis 6. Psalm 69, 10, der Eifer des Christus um den Tempel, um das Haus Gottes, hat mich verzehrt, heißt es hier. Das hat sich da hier erfüllt, Johannes 2, Vers 15, wo er den Tempel reinigte. Und der Text wird hier auch wieder rezitiert, wie geschrieben steht. Wieso war der Messias in Ägypten? Das ist vom Herodes. Ja, hier haben wir ihn. Er hat ja die, das habe ich jetzt nicht alles da, aber sie mussten fliehen nach Ägypten wegen des Kindermordes, der geplant war. Und deswegen wurde er gerufen, natürlich nicht alleine, die Eltern waren bei ihm. Aber hier wird Hosea 11, Vers 1 zitiert. Ja, und so gibt es noch viele andere Textstellen. Ich muss jetzt langsam Schluss machen. Eine hier noch aus Jesaja 53, ein wertvolles Kapitel. Es ist auch wieder ein Leidenskapitel, wir kennen es ja alle. Aber ich habe das jetzt mal geopfert zugunsten von Psalm 22. Aber einen Text möchte ich hier noch herausnehmen, der auch sehr interessant ist, dass für den Messias eigentlich bestimmt war, dass er sein Grab ganz woanders haben sollte. Nämlich bei Gottlosen, bei Verbrechern, die links und rechts neben ihm standen. Was wurde denn mit denen gemacht? Was war denn ihr Grab der Gottlosen? Es war die Gehenna. Die Gehenna. Was war die Gehenna? Das Tal Hinnom in Jerusalem, da brannte ein Feuer, ein großes Schwefelfeuer. Das war ein Müllverbrennungsplatz. Und da hat man einfach über die Mauer die Leichname von Tieren auch, aber auch von Schwerstverbrechern, die man nicht beerdigen wollte, da hinein geworfen. Das war bestimmt vom Sanhedrin, da bin ich sicher. Das ist hier gesagt worden. Aber da gab es einen Ratsherrn. Wer war das? Das war der Josef von Arimathea, genau. Und der hat dann allen Mut zusammengenommen. Es war ein hoher Ratsherr, vielleicht ein Oberpriester, ja. Aber er hat den Pilatus gebeten, Er hat ihn dann bekommen, den Leichnam, und ins eigene Grab gelegt. Könnte man ja jetzt fies sein und sagen, naja, ist kein Wunder, er hat ja gewusst, nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. Dann kriege ich es wieder zurück. Ob so war wirklich, das wissen wir nicht. Ja, noch hier ganz kurz diese Grafik der beiden Ströme. Man könnte hier fast meinen, man ist im Zweistromland, Euphrat und Tigris. Hier sehen wir, wie Einzelprophezeiungen sich zusammentun zu den 2 Hauptsträngen. Einmal die Verheißungen eines leidenden Messias und einmal des königlichen Messias. Und will jetzt schließen hier mit meinem kleinen Streifzug aus der Welt der messianischen Prophetie, die niemals, ich fahre hier fort mit unserem Apostel Petrus, niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht werden kann, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Und wie war das jetzt mit unserem äthiopischen Kämmerer? Wie war die Bekehrung möglich? Er las die messianischen Prophezeiungen im AT und die Engel hatte er auch an seiner Seite. Und diese Engel, sie kennen den Wert der hebräischen Schriften für unsere Errettung. Wie gesagt, kennen auch wir sie. Hier haben wir es noch einmal schwarz auf weiß, auch mit roter Farbe. 1. Petrus 1, 10 bis 12. Und in diese Errettung haben Engel hineinzuschauen begehrt. Wollen wir also nie das Alte Testament ausspielen zugunsten des Neuen Testaments? Man hört es ja manchmal, Altes Testament, Buch der Juden oder Rachegott, der da sich repräsentiert. Nein, diese beiden Bibelteile sind absolute siamesische Zwillinge. Sie gehören zusammen und sie sollten niemals getrennt werden, mögen also auch wir weiterhin nutzen aus Gottes meisterlich geoffenbarten Meisterplan des Heils ziehen. In diesem Sinne, Gott befohlen. Danke.